Willkommen zu unseren True Cybercrime Stories mit spannenden Geschichten, echten Fällen und wissenswerten Hintergrundinfos. Mein Name ist Jan Morgenstern, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und gemeinsam mit Jannik Heimann sprechen wir über die Themen, Trends und Fälle vergangener und gegenwärtiger Cyberkriminalität. Es wird spannend. Viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen, lieber Jannik. True Cybercrime, das ist das, was uns beschäftigt. Heute mit einem Thema, das wir uns da rausgepickt haben, wo ich denke, der ein oder andere zuletzt was in den Medien auch leider Gottes rund um den furchtbaren Ukraine-Krieg mitgenommen hat und auch zur Kenntnis genommen hat. Ich rede über Deepfakes, aber Jannik, das ist ja was, was es schon eigentlich eine ganze Weile gibt, oder?
Ganz genau, Jan, richtig. Und zwar Deepfakes in der Form, wie wir sie jetzt im Alltag wahrnehmen, in den Medien wahrnehmen können und mitkriegen, die gibt es seit circa 2017. Im Jahr 2017 sind sie zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit in einer der dunkleren Ecken des Internets bekannt geworden.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Und zwar, es gibt ja auch so die Urban Legend, dass mindestens die Hälfte des Traffics am DXFix aus pornografischem Material bestehen. Das habe ich tatsächlich noch nie überprüft. Was aber klar ist, ist
Bauchgefühl.
Ja, also das kommt wahrscheinlich auch auf die Tageszeit an.
Wahrscheinlich, ja.
Aber klar ist tatsächlich, dass diese Industrie uns interessanterweise schon in der Vergangenheit eine Menge technischer Innovationen in der IT gebracht hat. Angefangen von Zahlsystemen, Stichwort Wirecard, ist dann am Ende nicht mehr so gut gelaufen, über verschiedene Themen aus dem Bereich VR und eben tatsächlich auch Deepfake-Technologie.
Okay, das heißt, auch da nimmt die Pornoindustrie eine recht innovative Vorreiterrolle ein, stelle ich fest.
Mehr oder weniger. Ich weiß nicht ganz genau, ob man es in diesem Individualfall der Industrie auf die Fahne schreiben darf und kann. Es ist aber so, dass in einem Forum sind damals quasi gefakte pornografische Bilder und Videos aufgetaucht von prominenten Personen. Also das heißt Schauspielerinnen, die dort in recht expliziter Inszenierung gezeigt wurden. Und interessanterweise wurde das Ganze aber sofort erklärt. Also es wurde nicht, wie vielleicht in der Vergangenheit, durch Fotomontage so verkauft, dass es tatsächlich authentische Bilder sind, sondern dort wurde dann auch im Prinzip eine relativ simple Applikation zur Verfügung gestellt von einem Unbekannten, um selber solche Deepfakes zu erstellen.
Da gibt es schon eine ganze Weile also Tools, die ich irgendwie mehr oder weniger frei beziehen kann und die offensichtlich dann nicht allzu schwer zu handhaben sind, richtig?
Ganz genau. Also zu dem Zeitpunkt wurde da wirklich ein kostenloses Tool mitveröffentlicht von demjenigen, der dieses Proof of Concept, könnte man es vielleicht benennen, geliefert hat. Das ist ja ganz interessant. Sowas begegnet uns ja in dieser ganzen Digital-Internet-Szene doch öfter. Also der Vergleich hinkt jetzt natürlich ein bisschen, aber es ist ja ähnlich wie der Quellcode des Bitcoins und dieses White Paper des Bitcoins, was im Grunde von jemandem veröffentlicht wurde, einfach mal so ins Blaue hinein, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist. Das ist ja so eine der größten Mythen im Internet und dann im Spezifischen im Kryptobereich. Und hier scheint es ähnlich zu sein, dass da jemand gedacht hat, ich erbringe jetzt mal hier diesen Proof of Concept und stelle gleich die notwendige Anwendung dazu online. Das war für jeden zugänglich und sicherlich auch aus Sicht von Behörden leider für ganze 4 Monate.
Und in der Zeit hat man sich dann offensichtlich dieses Tools recht munter bedient und das ein oder andere an Verwirrung geschaffen, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ganz genau. Also es wurde da auch dieses Tool dann ausgenutzt, um Privatleute entsprechend zu denunzieren. Cybermobbing quasi auf dem Wege. Da gibt es auch einen interessanten Fall aus Australien von einer jungen Dame, die auf Basis dieser Erfahrung, dass sie da Opfer geworden ist, dann tatsächlich zur Juristerei gekommen ist und auch in Australien ganz wesentlich sich eingesetzt hat für entsprechend juristische Rahmenbedingungen für dieses völlig neue Szenario oder dieses völlig neue Phänomen.
Ja, das klingt ja wirklich also natürlich einerseits ein bisschen gruselig und andererseits aber auch nach einem ganz erheblichen Bedrohungspotenzial für allerhand verschiedene mögliche Einsatzszenarien. Also einerseits kann ich natürlich, wie jetzt hier offensichtlich dann auch geschehen, natürliche Personen diskreditieren, in Misskredit bringen oder in irgendwelche mehr oder weniger prekären Situationen hinein manövrieren, also fake manövrieren, sodass ich letztlich dann natürlich ja sozial und auch vom Image und letzten Endes vom ja Cybermobbing-Ansatz her ein ganz mächtiges Tool in der Hand habe. Und andererseits gibt's vielleicht, aber dazu kommen wir gleich später noch, viel mehr und andere denkbare Situationen, mit denen ich ganz viel Unheil anrichten kann. Aber vielleicht die Frage nochmal ein kleines bisschen zurück. Also wenn es das jetzt schon seit 2017 gibt, dann kann die Technologie, die da dahinter steckt, jetzt nicht allzu neu sein. Die Frage, die du uns vielleicht aber ein bisschen besser erklären kannst, was ist denn eigentlich so der technologische Hintergrund? Wie funktioniert das denn? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Die Basis von dem Ganzen sind die vielleicht auch teilweise bekannten neuronalen Netze. Das heißt, es geht da um Algorithmen, die angelernt werden, vereinfacht gesagt. Und das ist eigentlich eine klassische Methode aus dem Big-Data-Bereich, also das heißt aus der Werbewirtschaft, um im Grunde genommen auch Vorhersagen treffen zu können, zum Beispiel um Muster zu erkennen. Und in dem Fall werden diese neuronalen Netze angelernt auf Video- und Bildmaterial, so dass der Algorithmus im Grunde genommen lernt, wie die Mimik von einem Menschen funktioniert. Mhm. Das ist da relativ einfach anzulernen, mit einem überschaubaren Hardwareaufwand und auch dadurch, dass natürlich mittlerweile in den letzten Jahren die Leistungsfähigkeit so stark gesteigert wurde, die Unterstützung von solchen Prozessen auch durch GPUs sich etabliert hat, hat im Grunde genommen jeder die nötige Leistungsfähigkeit in einem durchschnittlichen Laptop, um sowas in einem kleinen Stil zu machen. Wichtig ist, dass ich möglichst viel Input-Daten brauche. Umso mehr Input-Daten ich diesem neuronalen Netz, diesem Algorithmus zum Lernen gebe, umso besser ist letztendlich das Ergebnis, weil ich einfach natürlich das Gesicht von meinem, wenn man so will, Opfer in verschiedensten Zuständen, in verschiedensten mimischen Mechanismen, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das vielleicht fachlich nicht ganz richtig ist, aber dem Algorithmus zur Verfügung stelle. Und somit natürlich ein möglichst gutes Gesamtbild entstehen kann. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man ein Porträt von jemandem malt, dann ist es natürlich auch so, je öfter man drauf schaut und dann vielleicht auch derjenige sich währenddessen leicht bewegt oder spricht oder seine Mimik verändert, umso präziser wird ja im Grunde genommen das Gesamtbild des Menschen, sodass ein anderer Mensch diesen Mensch erkennen kann. Also es geht ja gar nicht mal zwangsläufig darum, etwas 1:1 aufzufangen, wie bei einem Bild, also bei einer Fotografie, sondern es geht ja irgendwo eher darum, ein möglichst authentisches Gesamtbild hinzukriegen, wenn es um Bewegtbild geht. Beim Bewegtbild ist das Wichtige, dass ich natürlich das Gefühl habe, aha, die Mimik stimmt hier auch überein. Und das Ganze wird dann im Grunde genommen als Maske über das Zielbild gelegt. Das heißt, der Computer errechnet dann, wie würde quasi diese Maske aus der Quellperson auf der Zielperson aussehen. Und auf diese Art und Weise habe ich natürlich die Möglichkeit, so ein Deepfake zu erstellen. Wichtig dazu zu wissen ist, ich brauche natürlich immer, um das Ganze doch gut hinzukriegen, also auf einem Niveau, dass ich damit was anfangen kann, ist es natürlich wichtig, dass die Technologie nicht alles ausbügeln kann. Es gibt da einen Fall von einem Schauspieler, der sich quasi auf Social Media einen Fake-Account von Tom Cruise gemacht hat und sehr lange auf TikTok quasi agiert hat als Tom Cruise. Und es ist aber so, dass dieser Schauspieler muss sich natürlich trotzdem Mühe geben, dass das, was er aufzeichnet, ins Gesamtschema von Tom Cruise passt. Und die ganz große Herausforderung ist natürlich auch die Stimme, wenn es wirklich um Nachrichten geht, die vertont sind. Ja. Also das heißt, es ist nicht so komplett aus dem luftleeren Raum gegriffen. Man muss da auch schon Arbeit reinstecken, um das erfolgreich hinzukriegen. Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, dass der Computer auf Basis von viel Input-Daten lernt, wie verhält sich die Mimik einer Person, wie verhalten sich die Gesichtsmuskeln, solche Themen, wie sind die Augen aufgebaut, wie sieht es aus, wenn diese Person die Augen geschlossen hat, wie sieht es mit offenem Mund aus, wie ist die Zungenbewegung beim Sprechen. Dieses wird alles angelernt und dann mit einer Maske über die Zielperson gelegt.
Also quasi dann so eine Art Live-Bildbearbeitung in Anführungszeichen, die einfach dann das, was angelernt wurde, über das aktuelle Live-Bild drüber zieht, richtig?
Genau. Es gibt natürlich verschiedene qualitative Abstufungen. Also das heißt, ich kann das Ganze sehr professionell machen. Dann brauche ich natürlich entsprechende IT-Fachleute, die sich mit den Algorithmen auskennen, die dieses Anlernen optimieren, die Input-Daten optimieren. Dann brauche ich gegebenenfalls auch Schauspieler und entsprechende Greenscreens und sowas, um das Ganze authentisch darzustellen. Aber ich kann es auch relativ billig machen mit sogenannten Autoencoder. Und da kann ich dann beispielsweise Bilder von der Person, die ich anlernen möchte, reinschmeißen und im Grunde genommen zusammenführen mit den Bildern des Zielbildes sozusagen. Also ich lerne quasi die Quellperson an, um sie aufs Zielbild zu bringen. Es geht ja im Grunde genommen um eine Vermischung.
Und da ist jetzt offensichtlich gar keine riesige Rechenpower, wie du darstellst, für erforderlich, um das auf einem einigermaßen in Anführungszeichen glaubwürdigen Niveau rüberzubringen.
Nee, also da ist einfach die Rechenpower mittlerweile so hoch, dass das kein Problem darstellt. Es kommt natürlich immer darauf an, was habe ich für einen Qualitätsanspruch. Aber selbst wenn ich einen hohen Qualitätsanspruch habe, extrem viel Inputdaten, auch da kommt es drauf an, was habe ich für Inputdaten. Ein Schauspieler oder eine Person des öffentlichen Lebens eignet sich, auch ein Politiker eignet sich natürlich perfekt für sowas. Beispielsweise dort, wo im Privatumfeld mit sowas Schindluder getrieben wird, muss natürlich erstmal im geeigneten Maße Rohmaterial vorhanden sein. Das heißt beispielsweise bei der eingangs erwähnten Dame aus Australien, die da Opfer geworden ist, da kann man annehmen, dass diese Dame, so wie auch meine Recherche ergeben hat, sehr aktiv auf Social Media war und sich in sehr vielen Positionen, also das heißt auf Partys, im Privaten, im Schwimmbad, im Urlaub, wie auch immer, gezeigt hat, auch Bewegtbild, das heißt diese Reels, die in Social Media heutzutage sehr häufig genutzt werden, bringen dann natürlich Bewegtbild in vielen Situationen und umso mehr Inputdaten man dann generiert, umso angreifbar ist man für sowas auch privat. Also das heißt, wenn ich privat natürlich dafür sorge, dass relativ wenig Foto- und Videomaterial von mir im Internet verfügbar ist, dann ist es auch relativ schwer, da vernünftig drauf anzulernen.
Gibt es da einerseits Learning oder beziehungsweise Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss? Die Frage natürlich, wo will ich präsent sein? Wie viel will ich präsent sein und so weiter? Also das ist die Frage Nummer eins. Aber gibt es darüber hinaus irgendeinen Mechanismus, sich davor jetzt zu schützen, insofern, dass ich Rohmaterial zwar bereitstelle, aber jetzt sage ich mal untechnisch etwas, was du vielleicht noch aufklären wirst, mit einem gewissen Filter überziehe oder mit einem gewissen Wasserzeichen versehe oder sowas, das mich in einer gewissen Weise davor schützen könnte, dass dieses Material insoweit herangezogen wird oder verwendet wird als Basis für die verschiedenen Lerneffekte, die neuronalen Netze ja brauchen. Gibt es irgendwas, also wie ich mich in Anführungszeichen erstmal versuchen kann zu schützen, dass das in irgendwelche Lerneffekte einfließen kann? Gibt es da irgendetwas?
In der Form glaube ich nicht, dass, also ist mir nichts bekannt. Was eher das Thema ist, ist, dass ich durch gewisse Manipulationen an meinen eigenen Bildern kann ich auch entsprechende Artefakte in dem theoretischen entstehenden Deepfake-Material provozieren und ich kann auch durch Manipulationen am Eingangsmaterial eine Art Wasserzeichen-Effekt generieren, der nicht sichtbar ist, der aber dann wiederum mit anderer Software, anderen neuronalen Netzen aufgeklärt werden kann. Also das heißt, es ist nicht direkt eine proaktive Abwehr, sondern eher ein, ich versuche zu verhindern, dass das mal validiert werden kann als valide authentische Fotografie oder als valides authentisches Video. Das ist da eher das Thema.
Weil ich irgendeinen Fehler in Anführungszeichen oder eine Art von Mimik oder sonst irgendetwas Bewegung einfließen lasse, die eigentlich nicht echt ist, sondern die ich wie so eine Art Wiedererkennungsmerkmal da reinspiele oder wie meinst du das?
Zum Beispiel, genau. So dass ich dann quasi Artefakte im entstehenden Material generiere. Also es gibt Artefakte, die sind so klar sichtbar, wenn vielleicht auch derjenige, der diese Deepfakes erstellt, einfach fachlich nicht optimal arbeitet, wenn das Inputmaterial nicht optimal ist. Es gibt aber auch einfach Artefakte, die entstehen, weil es eben am Ende doch nur computergeneriert ist. Und es gibt da eben auch die Ideen, dass man die Möglichkeit hat, diese entstehenden Artefakte zu provozieren. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, dagegen können die Hersteller von solchen Applikationen auch wieder vorgehen, wenn das klar ist. Also das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt neuronale Netze oder auf neuronalen Netzen basierte Software, die darauf geschult ist, Deepfakes zu erkennen. Es wird aber natürlich darauf hinauslaufen, dass man auch die Algorithmen, mit denen ich Deepfakes erstelle, darauf wieder anpasst. Und so ist es ein Katz-und-Maus-Spiel wie oft im Cybercrime-Bereich oder wie oft in solchen technologischen Themen.
Wobei das dann natürlich schon einiges an Aufwand mit sich bringt, um dann dann davor gefeit zu sein, wirklich drauf, in Anführungszeichen, hereinzufallen. Aber da kommen wir ja vielleicht ein paar Stufen später noch drauf zu sprechen. Also halten wir mal fest, okay, so richtig neu, so neu, wie es jetzt aktuell durch viele Zusammenhänge auch durchs Netz und durch die Medien, durch die Nachrichten geistert, ist es nicht. Es gibt schon, wie du sagst, seit 2017 zumindest in einer gehäuften Wahrnehmung, da Stichwort Porno-Bereich letzten Endes, ein vielleicht etwas schlüpfriges Anwendungsszenario, was vielleicht noch primär dann auch dazu diente, ja, keine Ahnung, wenn man da irgendwelche Promi-Köpfe drauf montiert hat, vielleicht Klicks zu generieren, also letzten Endes Neugier zu wecken und vor allen Dingen dann aber auch vielleicht im Bereich der Image-Schädigungen und der persönlichen Cybermobbing-Vorgänge, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Technisch hast du uns das ein Stück weit greifbarer gemacht, gleichzeitig aber eben auch haben wir die Erfahrung bis jetzt sammeln müssen oder die Erkenntnis mitnehmen müssen, dass man eigentlich erstmal, Stichwort technischer Ablauf, zumindest nicht wirklich Greifbares dagegen unternehmen kann, Futter für sozusagen die Vorbereitung und die Aufbereitung, die neuronalen Netze, die da dahinter stecken, zu geben. Je präsenter ich bin, desto mehr Material ich sozusagen zur Verfügung stelle, umso gefährdeter bin ich, in Anführungszeichen, um Opfer zu werden. Aber letztlich die Frage dann, wo ich denn das alles eigentlich noch wiederfinden kann. Denn bis jetzt, sage ich jetzt mal, fällt es vielleicht dem einen oder anderen noch etwas schwerer, das als echtes Thema eines Cybercrime-Bereichs anzusehen. Also wo sind denn jetzt deiner Meinung nach die echten Gefährdungspotenziale über die Situation der Beeinträchtigung im persönlichen Bereich hinaus? Was kann denn da eigentlich mit nun alles an Schindluder getrieben werden? Und wo sind denn die True Cybercrime-Fälle in dem Zusammenhang?
Ich denke, der persönliche Bereich darf gar nicht so sehr vernachlässigt werden, weil damit natürlich auf, also Mobbing aufs Übelste verursacht werden kann. Und das große Thema ist, wenn man das mal kurz von der psychologischen Komponente von Deepfakes generell aufmacht. Es ist natürlich so, im Gegensatz zu den geschriebenen oder gesprochenen Fake News, ist es natürlich so, dass die geschriebenen Fake News ja vielleicht, wenn man so will, das am mittelbarste ist, weil ich muss es lesen in Textform, muss es dann mental interpretieren und mir überlegen, was ist da los, was möchte ich davon glauben. Dann habe ich vielleicht das gesprochene Wort, was sicherlich schon mal was anderes ist, weil ich es ja auch anders aufnehme. Also es kommt ja auch direkt über mein Gehör in mein Gehirn und wird sicherlich nochmal anders verarbeitet als das gelesene Wort. Auch emotional, einfach wie ich darauf reagiere und wie ein Sprecher mich auch emotional abholen kann durch seine Stimme, durch die möglicherweise emotionale Beladung dessen, was er erzählt. Also Fake News, QAnon und solche Geschichten, dass die Leute da natürlich mitgenommen werden auf eine Geschichte von einschlägigen YouTubern. Also das ist schon mal noch eine Ebene drüber. Und dann ist es natürlich so, dass dieses Thema der Deepfakes im Bereich der Videos, also wir sprechen jetzt hier oder beziehungsweise im visuellen Bereich, wir sprechen jetzt hier bei diesen Deepfakes in der Regel von Videos und Fotos, die vervollständigen das Ganze natürlich nochmal. Und das ist natürlich schon eine sehr dystopische Idee, wenn man sich überlegt, dass wir wahrscheinlich bei dem technischen Fortschritt, den wir machen, den wir ständig machen, auch in anderen Bereichen, Thema ChatGPT ist vielleicht nochmal eine ganz andere Thematik, aber bei diesem technischen Fortschritt, in dieser hohen Geschwindigkeit, dass wir irgendwann in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft, wenn da nicht gegengesteuert wird, und zwar interdisziplinär gegengesteuert wird, in der Situation sind, wo wir uns fragen müssen, welche audiovisuelle Aufnahme können wir noch glauben? Da kommen wir natürlich ganz existenzielle Nöte, weil beispielsweise auch die Beweisführung im juristischen Umfeld auf einmal auf den Kopf gestellt wird. Der Videobeweis, je nachdem, worum es geht, ist ja schon dann teilweise relativ stark, wenn da jemand zu erkennen ist. Und was schlicht das Verbreiten eben von Falschmeldungen ist, weil der Mensch ist es ja gewohnt, als Wesen, als auch irgendwo sicher Teil der Natur, dass er seinen Augen und Ohren trauen kann. Und wenn er diesen Vielklang hat, also quasi das Gesagte stimmt mit dem Gesehenen überein, stimmt mit den anderen Audioreizen ein, dann ist man ja im Grunde darauf gepolt, dass das dann die Realität ist, weil dafür hat man ja diese Sinne, um sich in einer Realität wiederzufinden. Wenn ich das jetzt in Frage stelle, dann komme ich natürlich in ganz, ganz, ganz gefährliche Gefilde. Um da einzuhaken auf deine Frage, sind wir natürlich jetzt in diesem ungeheuer schrecklichen Ereignis des Ukraine-Kriegs ganz konkret in einer Situation, wo es schon mehrere Deepfake-Kampagnen gab, in denen sowohl Wladimir Putin gefaked wurde, wie auch Präsident Zelensky, wie auch Klitschko, Biden. Und da ist es sozusagen Glück im Unglück, dass es zu diesen Leuten so viel Material gibt und dass diese Technologie noch nicht so ausgereift ist und dass man auch das Thema mit der Sprache, also quasi mit dem Audio-Aspekt hat, das doch relativ einfach aufzuklären war, weil einfach man hatte starke Artefakte im direkten Vergleich. Man hatte natürlich keine authentische Art und Weise, das Ganze vorzutragen. Also das heißt, die Leute haben es natürlich probiert, haben sich versucht, darauf einzugrooven, ähnlichen Tonfall zu treffen etc., aber es ist natürlich sehr schwierig. Und so konnte man das hier zum Glück auch auf Basis der Menge an authentischem Material, weil man ja heutzutage davon ausgehen kann, wahrscheinlich, dass, ich sag mal, mindestens 95% des Materials, was man zu Wladimir Putin findet, ist authentisches Material, dass man da noch ganz klar das Ganze abgrenzen konnte. Aber man will natürlich nicht wissen, wo kann das hinführen. Wenn da die Leistungsfähigkeit besser wird, wenn auch die kriminelle Energie vielleicht noch höher wird, dass man sagt, das ist ein adäquates Mittel, um Politik in Anführungszeichen zu machen. Und man macht das vielleicht nicht auf einem fast schon spielerischen Niveau, Stichwort Interview Klitschko oder Kontakt zwischen Klitschko und Franziska Giffey, wo man doch dann schon gesagt hat, gut, das war in einem Setting, das so professionell da von den Kollegen in Berlin waren, überhaupt darauf einzugehen und sich nicht mal zu fragen, wie kommt der Kontakt zustande, kann das hier so stimmen? Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, wo führt das natürlich hin, wenn das nicht mehr auf so einem spielerisch, ja, also spielerisch klingt natürlich für die Situation, es ist ein schwieriges Wort, aber die Art und Weise, wie es exekutiert wird, ist, da steckt nicht die Ernsthaftigkeit und die Energie dahinter in diesen Fällen, die uns jetzt bekannt sind, dass man sagt, das waren Geheimdienstkommandoaktionen, sondern das waren dann vielleicht Regimetreue oder wer auch immer, aber das wurde eben nicht mit jeglicher Professionalität, die möglich ist, durchgezogen. Wo das Ganze auf einem sehr hohen technischen Niveau schon praktiziert wird, ist natürlich in Hollywood. Ja. Wenn man sich dort Unmengen an Geld sparen kann, Szenen nachzudrehen oder so. Ja. Man muss nicht wieder alle zusammentrommeln, man muss nicht wieder das Bühnenbild aufbauen und so weiter und so fort, sondern man kann eben Szenen im Zweifelsfall auch nachdrehen und man hat natürlich die nötige Technologie auch aus anderen Bereichen der Computeranimation und so weiter.
Ja, und wenn man sich das Ganze jetzt vielleicht auch nochmal in anderen Szenarien, also in weiteren Crime-Szenarien mal vor Augen hält, dann gibt es ja durchaus Fallkonstellationen, von denen ich schon gelesen habe, wo Deepfakes eingesetzt wurden, zum Beispiel um auch diesen CEO-Frauder nachdrücklich auch noch glaubhafter zu machen, also wo es letzten Endes dann auch darum ging, zum Beispiel diese berühmten Überweisungen zu tätigen, die dann aber auch tatsächlich noch weiter verifiziert wurden durch entsprechende angebliche Aussagen dazu. Da gibt es ganz viele Betrugsszenarien, die darauf natürlich aufgebaut werden können. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal noch weiter in unsere immer digitaler werdende Arbeitswelt hinein vorstellen, ne, da ist es natürlich auch so. Ich fange an, ja, vielleicht das erste rein digital gehaltene Vorstellungsgespräch zu führen, bis ich dann möglicherweise eine reine Remote-Arbeit annehme und auf der Ebene, wer weiß, mit welchen Informationen in Berührung komme, ohne möglicherweise überhaupt wirklich verifiziert zu haben, wer da mein Arbeitnehmer geworden ist, mit welchen Informationen ich den versorge, weil er vielleicht gar nicht der ist, der er scheinbar ist. Also da gibt's aus meiner Sicht ganz rasant steigende Szenarien, die sich natürlich einerseits in dem Bereich der Cybermobbing und persönlichkeitsschädigenden Umfelde abspielen, aber eben auch weit darüber hinaus Betrug, Erpressung, die klassischen Einsatzszenarien, die da immer mehr hochkommen und natürlich auch Geheimnisschutz, geheimnisrelevante Informationen, Know-how, Klau und alles weitere, was da irgendwo denkbar ist. Ich glaube, da geht's dann ganz schnell in die Frage, wie kann ich mich denn dagegen schützen oder welche Szenarien, welche Abwehrmechanismen gibt es denn? Gibt es denn schon, werden sich noch weiter entwickeln müssen über die reine Awareness, die natürlich immer hilft, doppelt und dreifach sich Gedanken zu machen. Aber was gibt's denn da? Was gibt's denn da schon Greifbares? Wie schütze ich mich denn dann jetzt wirklich dagegen, darauf reinzufallen, dass ich mich nicht schützen kann, Material bereitzustellen? Das haben wir, ich sage es mal, abgehakt. Aber wie schütze ich mich denn dagegen, jetzt auf so etwas reinzufallen? Oder wie sensibilisiere ich denn? Worauf kann ich achten? Wie kann ich mich vor Deepfakes schützen?
Das ist eine sehr schwierige Sache. Ich würde sagen, ganz klar gesunder Menschenverstand. Insofern, dass es ist ja durchaus doch erst eine Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, die im Aufkommen ist, dass sich vielleicht jemanden full remote und quasi komplett ohne jegliches persönliches Treffen in mein Unternehmen einstelle und dann möglicherweise noch Zugriff auf sehr sensible Daten gebe. Das heißt, da plädiere ich auch dafür, dass man da vielleicht sicherheitshalber dann doch zumindest mal die zweite Runde des Bewerbungsgesprächs persönlich durchführt, um sich dann ein Bild davon zu machen, ist das eine authentische Person, die ich da vor mir sitzen habe. Natürlich auch eine gewisse Hintergrundrecherche, für die man ja heutzutage auch im Grunde genommen nur Google braucht und ein bisschen mitdenken muss. Das heißt, ich kann dann natürlich recherchieren, ergibt das ein halbwegs schlüssiges Bild, mit dem ich da Kontakt habe. Aber ich glaube, dieses Szenario wird auch erst in Zukunft aufkommen. Du hast aber völlig recht. Das größere Risiko als ein Identitätsdiebstahl ist wahrscheinlich das Erfinden einer Identität, ja, das Kreieren einer Identität. Denn ich kann natürlich, indem ich sozusagen vielleicht mein Gesicht verfremde und dann mir gefälschte Ausweisdokumente organisiere, was, ja, sind wir mal ehrlich, auch kein großes Problem ist. Denn wenn ich damit alles nur virtuell mache, dann müssen die ja auch bezüglich der Echtheitsmerkmale nicht perfekt sein. Ne? Ja. Und Kartendrucker kann ich mir bei büroshop24.de bestellen. Das heißt, da wird es dann tatsächlich interessant, insbesondere wenn man an jetzt doch sehr etablierte Mechanismen denkt, wie Identity-Checks. Wenn ich mir ein Handy bestelle, also einen Handyvertrag bestelle, aber auch ein Girokonto eröffne, ein Aktiendepot eröffne oder sogar online ein Darlehen beantrage. Also ich kriege dann sicherlich kein großes Darlehen, das ist klar. Da gibt es noch viele, viele, viele andere Aspekte, die da mit reinlaufen, Stichwort Schufa. Aber sicher habe ich zumindest die Möglichkeit, ein reines guthabenbasiertes Girokonto zu eröffnen. Und da muss man dann tatsächlich sagen, diese Validierungscenter, deren Agents ja meist auch ja in Niedriglohnländern angesiedelt sind und wo man auch sagen muss, da ist einer Person in Rumänien oder Bulgarien jetzt, glaube ich, nicht so furchtbar wichtig, was da jetzt genau passiert. Sprich, wenn ich dann da auf dieser Basis mit der Webcam, also mit einer vermeintlichen Webcam und dem Wissen um diesen Mechanismus, der immer identisch ist, und einem gefälschten Ausweis an ein Bankkonto komme zum Beispiel, dann kann ich damit natürlich schon Schindluder machen. Ja, Stichwort Geldwäsche. Aber zurück zur Frage, wie ich mich davor schützen kann. Ja. Also meiner Meinung nach ganz klar in erster Linie mit gesundem Menschenverstand. Das heißt, ich muss mir das Bild angucken, was ich da gerade sehe, und muss mir überlegen, kommt mir da irgendetwas spanisch bei vor?
Also zum Beispiel, wenn ich einfach nicht blinzle, wenn ich ständig irgendwelche ruckelnden, ruckartigen Bewegungen habe sozusagen, die irgendwie unnatürlich sind. Jetzt muss man natürlich auch schon wieder schauen, ob das nicht möglicherweise was ist, was auch mit einer schleppenden oder schlechten Internetverbindung erklärt werden kann. Das sind dann wieder, glaube ich, so die Gesamtkonstellation, die man da beachten muss. Sowas.
Unscharfe Stellen. Ja. Plötzlich im Bild. Also mit einer gewissen unnatürlichen Anmutung. Auch dann das Gegenteil zu unscharfen Stellen ist übertriebene Glätte und Perfektion. Mhm. Muss man natürlich dazu sagen, der ein oder andere Beauty-Filter macht es ja nicht ganz einfach, das zu trennen. Aber das ist ja vielleicht bei einem Vorstellungsgespräch noch was anderes. Das, was ich mit gesundem Menschenverstand meine, ist ja ein Stück weit Quellenarbeit und der Rückschluss darauf, kann das so passen. Und es gibt natürlich auch das ein oder andere kleine technische Tool. Da gibt es immer mehr, also da kommt immer mehr auf. Ein Tool heißt beispielsweise Deepfake-O-Meter. Und das gibt einem dann einfach an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Deepfake ist.
Aber das, wie du sagtest, arbeitet wahrscheinlich auch wieder mit eben dem Lerneffekt auf der anderen Seite, mit dem, was eben abweicht, was eigentlich sein müsste, ne? Wenn man es mal richtig gut gemacht hätte. Und ich denke, an der Stelle vielleicht doch nochmal so ein kleines bisschen auch abwarten. Also ich sehe das schon und glaube auch, dass das immer mehr in die technologische Kampfkiste dann mit reingehören wird, auch Anti-Fake-Technologie weiterzuentwickeln. Ich habe schon gelesen, dass es natürlich auch durchaus möglich ist und teilweise auch gemacht wird, relativ hoher Aufwand, aber Videos durch den Einsatz von intervallartig verwendeten Hashes zu authentifizieren. Da kann ich natürlich auch irgendwo so eine Art, ähnlich doch einem Wasserzeichen, eine Art Original-Proof mit reinpacken, was natürlich aber auch erst bei der näheren Untersuchung oder bei der technischen Auseinandersetzung mit dem Ganzen dann, du hattest das vorhin, da ist es mir auch gekommen, im Bereich Beweisverwertung und so weiter, überhaupt erst werde einsetzen können in der tagtäglichen Praxis, wenn ich halt einfach in irgendeinem Zoom-Call mit irgendwem mich befinde und oder in irgendeiner Videokonferenz, da werde ich das nicht gleich zur Hand haben. Aber vielleicht wird das einfach dann auch mehr und mehr in die Anti- Antivirus, in die Anti-Malware-Situation.
In die technischen Lösungen.
Technischen Lösungen.
Also ich glaube auch ganz ehrlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt ist das Phänomen eben doch in der Breite recht neu. Und zum anderen aber auch wirklich, wenn man die Awareness hat, doch oft eben nicht gut genug. Weil es sind eben maschinell erstellte Bilder und es kommt durchaus vor, dass der Algorithmus nicht gut angelernt wurde oder zu wenig angelernt wurde und man einfach unlogische Elemente in dem Bild hat, die einem dann zum Glück als Mensch recht schnell auffallen. Nur ist es eben so, diese Awareness an sich ist natürlich schon wichtig, dass ich in Zukunft dann weiß, wenn mir was komisch vorkommt bei der Nutzung der Webcam, dass das dann vielleicht nicht ist, weil ich schlecht geschlafen habe, sondern dass da dann tatsächlich was sein könnte und meine Intuition mir da einen Hinweis drauf geben möchte.
Die digitale sozusagen Intuition, also man eben sagt, hier, das ist sozusagen die gut entwickelte, weiterentwickelte Medienkompetenz, mit der ich halt einfach dann in dieser Art der Kommunikation mich bewegen sollte. Und ich glaube, in die Richtung muss es dann natürlich auch im ersten Schritt neben den technologischen Fortschritten, die uns sicherlich auch noch das eine oder andere an Abwehrmechanismen für die Zukunft bereithalten werden. Aber in diese Richtung muss sich das erstmal entwickeln. Also, dass man hier wirklich Awareness schafft, dass man wirklich mit den Zusammenhängen weiter auseinandersetzt, schult, das aufbaut, die Themen, wo du sagst, wenn es einem Spanisch vorkommt, wenn es nur ruckelt, wenn ständig irgendwie auch Sprache und Bild einfach nicht synchron verlaufen, wenn ich halt immer irgendwelche Dinge habe, die mir einfach merkwürdig vorkommen, aber eben mit dem speziellen Blick darauf, dass ich dann vielleicht den nächsten Schritt der Erkennung oder vielleicht auch erstmal Abbrechen der Kommunikation unter irgendwelchen Vorwänden in Betracht ziehe, um mich dann ein Stück weit einfach davor zu schützen oder einfach Informationen erstmal nicht herausgebe. Das ist vielleicht ja auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt.
Also die ganze Situation wird sich wahrscheinlich dahin entwickeln, dass es einfach so ist, um es mal etwas praxisnah zu sagen. Heutzutage, nachdem wir nun durch Corona 3 Jahre intensiv mit Kommunikation tatsächlich sehr intensiv mit Kommunikation über Videochat-Systeme auseinandergesetzt waren, dass man jetzt vielleicht noch in der Situation ist, wo, wenn bei jemandem das Bild völlig verpixelt ist und die Audioqualität schlecht ist, wo man die Faust in der Tasche ballt und einem vielleicht auch mal in der Hosentasche das Messer aufgeht, weil man sich denkt, du, das ist doch völlig respektlos den anderen gegenüber, dass du hier deine Technologie nicht im Griff hast und vielleicht nicht in unmittelbarer Zukunft, aber in der mittelfristigen Zukunft wird es wahrscheinlich dahin gehen, dass man sowas auch mit anderen Augen sieht. Genauso wie man heute natürlich die Awareness darauf hat, dass wenn man nichts bestellt hat und man bekommt einen Tracking-Link von der DHL geschickt, dass das vermutlich nicht stimmen kann, was auch ein Zusammenhang ist, der vor 5-6 Jahren einfach in der Breite so noch nicht vorhanden war in den Unternehmen. Aber da ist auch das Risiko, weil was ich vielleicht technisch noch anfügen wollte, ist, je niedriger die Erwartungshaltung an die Qualität der Kommunikation, der audiovisuellen Kommunikation und je unklarer es ist, wie diese Person, mit der ich da interagiere, eigentlich aussehen sollte und welche Mimik die eigentlich so hat, je schwieriger wird das Ganze natürlich zu validieren. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache ein Deepfake aus dem Promi, dann ist das auf der einen Seite gut, weil ich habe viel Inputmaterial. Auf der anderen Seite ist auch schlecht quasi, wenn ich damit jetzt was Ernsthaftes vorhabe. Also wenn man jetzt mal Richtung Politiker blickt. Es gibt auch sehr viel Material, um Validierungsversuche zu unternehmen. Und weil man noch durchaus viel authentisches Material hat. Wenn es jetzt um Privatpersonen geht, dann ist natürlich die Frage, wie komme ich an ausreichend Inputmaterial? Das kann natürlich dann durch einen Hack oder sowas erfolgen, dass da einfach viele Daten gestohlen werden zum Beispiel. Aber das sicherlich risikoreichste ist tatsächlich das Erstellen sozusagen von unechten, völlig computergenerierten Personen, wo es ja keinen Wert gibt, quasi anzusetzen, wie sollte derjenige normal von seiner Mimik her auftreten, wie spricht der, wie ist da der Tonfall und so weiter. Da kann ich natürlich sehr einfach im Grunde genommen eine Fantasieperson erstellen, indem ich einfach eine völlig synthetisch generierte Person auf mich drauflege, meine Stimme verzerre, bewusst vielleicht ein für mich unübliches Vokabular nutze, so Das ist ja was, wo man durchaus dann ja sich Mühe geben kann quasi, wenn man böse Absichten hat. Und dann habe ich natürlich dieses Risiko. Das ist im Übrigen auch tatsächlich schon monetarisiert. Insofern, dass es einen Dienstleister gibt, bei dem man sich eine virtuelle Person einkaufen kann, um daraus dann beispielsweise so eine Art verbesserte oder innovativere, wenn man so will, das ist Ansichtssache, PowerPoint-Präsentation zu machen. Sprich, ich kann mir online eine Person kaufen, die dann authentisch audiovisuell meine Präsentation vorträgt. Und das ist alles computergeneriert. Und das zeigt, wo es lang geht und wo es hingeht. Und das ist meiner Meinung nach noch ein bisschen gruseliger als das Faken von echten Personen, weil man sieht ja im Endeffekt so viele Personen am Tag. Man geht aber ja davon aus, das ist eine echte Person. Meiner Meinung nach wahrscheinlicher und deutlich einfacher dafür zu sorgen, dass man in einem Teams-Meeting sitzt mit 5 komplett computergenerierten Charakteren, als dass man da wirklich mit Opfern von Identitätsdiebstahl in der Form sitzt. Sondern das Gruselige ist tatsächlich, dass die Anwendung relativ einfach so ist, dass ich mir neue Menschen erschaffe quasi. Und der andere, dass das Gegenüber kann das aber nur sehr, sehr, sehr schwer auseinanderhalten. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Also ich gehe auch dann davon aus, um das Ganze mal ein bisschen weiter zu denken, weil du hast natürlich völlig recht mit deinem Einwurf. Dieses Videocall-Thema ist sehr angreifbar an der Stelle. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir in 3 Jahren in einer Situation sind, dass beispielsweise Microsoft für Teams eine Funktion launcht, die dann mit Sicherheit 2,50 Euro im Monat kostet pro Benutzer, die quasi das Videobild auf im Grunde genommen Auffälligkeiten in Echtzeit überprüft, um dir quasi zu flaggen, hey, bei diesen Meeting-Teilnehmern besteht eine Wahrscheinlichkeit von, sagen wir mal, 70%, dass irgendwas an dem Bild manipuliert wurde.
Zumindest wenn sie nicht quasi als As-a-Service von Microsoft mit direkt zur Verfügung gestellt wird, wird es irgendwelche weiteren technologischen Ansätze oder Add-ins, Add-ons, was weiß ich, was Plugins geben, mit denen man das technologisch entsprechend flaggt, wie du sagst. Das glaube ich auch. Das wird auch wahrscheinlich das an Hilfestellung sein, was man einfach früher oder später noch zusätzlich mit braucht. Was dann natürlich wieder bedeutet, dass diese Themen auch wieder eine ganze Menge an weiterer Relevanz, rechtlicher, datenschutzrechtlicher Relevanz mit sich bringen und wir bewegen uns hinein in eine Welt, die ja immer komplexer wird. Aber spannend ist es nun wirklich allemal und ich denke, an der Stelle haben wir so einigermaßen greifbar gemacht, was denn jetzt eigentlich das Thema mit diesen Deepfakes ist und das ist das, weswegen wir die Folge heute ja auch aufgenommen haben. Also vielen herzlichen Dank, Yannick, für die wie immer sehr spannende Unterhaltung. Vor allen Dingen auch den historischen Abriss und den technischen Detailablauf und wie man sich dagegen schützt, sind oftmals die Dinge, die immer weiterhelfen und die, auf die es im Bereich IT-Sicherheit, Datenschutz und so weiter ja auch regelmäßig zumindest mal neben dem Technologischen mit hinausläuft, das Thema der Awareness, also wirklich Schulung und dann eben schauen, wie man im immer detaillierteren Rahmen auf Basis immer konkreterer technischer Zusammenhänge, die man verstehen muss und auf Basis derer man dann immer weiter die digitale Kompetenz der einzelnen Betroffenen fördert, immer sicherer, soweit es eben geht, sich versucht zu bewegen. Also ich finde, wir können das jetzt einigermaßen einordnen. Danke dir, Yannick. Super, klasse. Herzlichen Dank.
Das freut mich. Gerne. Vielleicht als letzten kleinen Aspekt, den ich noch anhängen möchte. Du hattest nach Gegenmaßnahmen gefragt. Ja. Also eine Gegenmaßnahme, die natürlich übergreifend ist und die erfordert, dass viel Kooperation, auch die Schaffung von Standards etc. passiert. Aber die natürlich auf der Hand liegt, ist ein bisschen analog zur Verschlüsselung von Daten, zur sicheren Übertragung von Daten. Und zwar, dass ich natürlich end-to-end im Lifecycle meines Medienmaterials gewährleisten können müsste, dass es authentisch ist und nicht verfremdet wurde. Das fängt damit an und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Thematik ist, mit der wir in 10 Jahren oder so konfrontiert sind. Ja. Ich denke, diese Deepfake-Geschichte, die wird jetzt erstmal hochgehen und dann wird man sich überlegen, welche Gegenmaßnahmen man ergreift, aber ganz konkret technisch, in dem Moment, wo ich natürlich gewährleisten kann, dass ich ein authentisches Aufnahmegerät habe, sprich eine Kamera, die in irgendeiner Form, wie du es eben auch mal gesagt hast, in irgendeiner Form eine Flag, ein Hash, ein wie auch immer, in dieses Material einbringt und ich habe kompatible Geräte, um eine Kette darzustellen, zu sicherzustellen, um zu gewährleisten, dass im Falle eines Systembruchs derjenige, der das ganze Material konsumiert, zumindest sieht, dass es einen Systembruch gab. Also sprich, weiß, ist es zumindest nicht mehr hundertprozentig gesichert, dass es absolut authentische Inputmaterial ist. Ja. Dann kann ich da natürlich eine Kette gewährleisten, wie zum Beispiel im Verschlüsselungsbereich. Ne? Also dass ich im Prinzip end-to-end, also vom Ersteller zum Konsumenten gewährleisten kann, dass meine Mediendaten nicht verändert wurden. Ja. Das ist natürlich dann schwierig, insofern im technischen Detail. Ich weiß, dass an solchen Thematiken wird in mehreren Einrichtungen geforscht. Ne? Das ist natürlich auch staatlich gesehen, Stichwort Überwachungskameras, eine sehr wichtige Angelegenheit, die allerdings durch die Notwendigkeit von Standards, also ein nicht ganz einfaches Unterfangen darstellt. Aber das ist eben eine Lösung. Es kommen dann viele Komplexitäten dazu. Das Material muss bearbeitet werden, Post-Producing, encodiert werden und. Was passiert dann? Das sind Dinge, die ich jetzt nicht beantworten kann. Ich glaube, da gibt es auch noch nicht die finalen Antworten drauf. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass es dahin geht, dass man schon am Aufnahmegerät versucht, die Integrität quasi zu signieren.
Ja klar, und ich kann natürlich schon auch irgendwo dazu führen oder dazu irgendwo beitragen oder irgendwas an Möglichkeiten mit umsetzen. Ich kann vielleicht auch eine gewisse Verdeckung eines bestimmten Pixelmusters durch eine bestimmte Software zumindest mal versuchen, um die Deepfake-Algorithmen zumindest in einer gewissen Weise zu verlangsamen, um letzten Endes schlechtere Ergebnisse zu produzieren. Also ich denke schon, dass sich das technologisch auch immer weiter als Abwehrmechanismus durchsetzen wird und dann eben auch immer praxistauglicher irgendwo Abwehrmechanismen gefunden werden, die halt einfach per Knopfdruck mit hinzugenommen werden oder die dann zumindest ein weiterer Indikator sind oder irgendetwas, was mich wieder nicht nur dann technisch in Sicherheit wiegt, sondern wo ich dann auch einfach eine besondere Awareness erlange, vielleicht einen besonderen weiteren Mechanismus anstoße, weil ich jetzt eben in einer besonderen Weise sensibilisiert wurde. Also ich denke, da wird sich einiges tun, aber wir werden es im Blick behalten und wir werden es im Blick behalten müssen, denn ich denke, das Thema, so weit können wir uns aus dem Fenster lehnen, das wird man gar nicht mehr so nennen dürfen oder müssen, das Thema Deepfakes wird uns nicht mehr loslassen, sowohl auf der einen wie als auch auf der anderen Seite, also sowohl vom Bedrohungspotenzial her, logischerweise, als auch mit Blick auf die darauf dann aufzubauenden Abwehrmechanismen. Ich bin gespannt, was wir darüber vielleicht in naher Zukunft noch an Austausch führen können. Und ich bin gespannt, was unser nächstes Thema sein wird. Aber ich glaube, es wird, so viel kann ich verraten, immer wieder spannend sein. Also insofern, Yannick, vielen herzlichen Dank für heute erstmal. Ich glaube, an der Stelle können wir es mal so stehen lassen. Deepfakes, spannend, technologischer Hintergrund, spannend, Bedrohungspotenzial immens und Abwehrmechanismen, die sich dann darauf aufbauen, ebenfalls spannend im Blick zu behalten, wie das dann alles sich weiterentwickelt. Vielleicht sollten wir das in nicht allzu ferner Zukunft nochmal beleuchten, oder? Was meinst du?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit, dass wir das Thema jetzt mal hier angeschnitten haben. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall vertiefen. Auch vielleicht andere Themen in dem Bereich, kleiner Teaser, Stichwort ChatGPT und vielleicht auch die ein oder andere juristische Abschlussarbeit, man auf die Art und Weise einfacher erwerben kann.
Also, wir sind offen für alle möglichen Anmerkungen und gespannt, können eigentlich alle sein, auf das, wie es weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch heute. Bis zum nächsten Mal, Yannick. Hat mich sehr gefreut.
Danke, Jan.